Unser Kooperationspartner ist die TakeCare Immobiliengruppe. TakeCare Immobilien hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wirtschaftlichkeit und das Geldverdienen im Immobilienbereich auf der einen Seite mit dem Leben im Alter auf der anderen Seite zu kombinieren. Denn eins ist sicher, wir werden alle älter und mit dem Alter verändern sich die Ansprüche an deinen, an meinen, an unseren Lebensraum. Das muss aber nicht unbedingt jedes Mal einen nur selbst betreffen. Möglicherweise ist es auch ein Elternteil oder ein naher Angehöriger, der davon betroffen ist und nun ist guter Rat teuer. Doch genau dafür hat die TakeCare Immobiliengruppe ein Angebot. Sie haben an über 300 Standorten in Deutschland ein bevorzugtes Belegungsrecht zu über 20.000 möglichen Pflegeplätzen, die genau auf die Bedürfnisse an das Leben im Alter zugeschnitten sind. Wenn du wissen willst, ob auch bei dir in der Nähe ein passender Standort ist, dann findest du unten in den Shownotes einen Link oder du tippst einfach auf www.takecare.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Wo steigen die Immobilienpreise bis 2035 am stärksten? In einer neuen Studie des IW wird die Entwicklung der Wertsteigerung bei Immobilien bis 2035 prognostiziert. Welche Regionen gehören zu den Gewinnern, welche zu den Verlierern und wie sollten Investoren mit solchen Prognosen umgehen? Das ist unser Thema heute in der 1 Alago und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie ist der Hintergrund zu dieser neuen Studie? Was sind die Kernergebnisse? Welche Städte und Kreise weisen ein besonders starkes Preiswachstum aus? Wie ist der Blick zurück? Wie haben sich langfristig die Wohnimmobilienpreise entwickelt? Und wie sollte man mit dieser Prognose umgehen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1 Alago. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit TakeCare.de, deinem Immobilienpartner für Leben und Wohnen im Alter, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkshirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über ein Thema, ihr mögt es genauso gerne wie wir, nämlich das Steigen der Wohnimmobilienpreise. Und hier gibt es eine neue Projektion vom IW. Und die haben wir heute zum Anlass genommen, um mal drüber zu reden, wie ist denn eigentlich die Prognose und was hat das IW sich da eigentlich so ausgedacht. Und wenn es um das Institut der Deutschen Wirtschaft geht, dann brauchen wir ihn natürlich, unseren Immobilienökonom, über alle Grenzen hinaus bekannt und inzwischen auch aktiv in der Zukunft und das diesmal mit harten Fakten und nicht nur mit positiven Aussichten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Genau, also ihr habt eine Studie aufgelegt, wo ihr mal projiziert habt, wie entwickeln sich die Immobilienpreise weiter. Da gibt's natürlich immer ein paar Einschränkungen aus der Realität. Manchmal nennen wir es Krieg und manchmal auch nur blöden Narrativ, der irgendwie alles teurer werden lässt. Und aber trotzdem dazu führt, dass irgendwas steigt, was die Preise angeht. Vielleicht gibst du uns mal ganz kurz einen Abriss. Worum geht's eigentlich in der Studie? Wie kommt ihr dazu? Wie kommt ihr da drauf? Was ist da so drin? Erzähl mal, was habt ihr da getrieben?
Also erstmal das Lob gebührt hier meinem Kollegen, dem Pekka Sagner, der hat dieses Modell aufgesetzt. Das war ein Projekt, das haben wir gemacht für den Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, den BVR. Und die Aufgabe war mal zu prognostizieren, wie werden sich denn vermutlich die Wohnimmobilienpreise bis 2035, also von 2025 bis 2035 entwickeln. Und was hier gemacht wurde, ist so ein sogenannter hybrider Ansatz. Das eine ist, dass man quasi die kurzfristige Entwicklung schätzt mit Hilfe eines Machine Learning Ansatzes oder man könnte jetzt auch sagen KI Ansatzes. Ne? Also das heißt, man versucht aus der aktuellen Entwicklung der letzten Jahre etwas zu schließen, wie es weitergehen könnte. Deswegen war das Thema Projektion. Das hast du wahrscheinlich nicht wissentlich genutzt, ne? Aber eine Projektion ist ja eigentlich immer sowas wie eine Fortschreibung, ne? Eigentlich ist es auch irgendwo eine Fortschreibung, aber unter zugrunde liegenden fundamentalen Werten. Und das Ganze ist aber nochmal kombiniert mit so einem langfristigen Trendkomponenten, damit eben so ein Zinsschock zum Beispiel nicht einfach nach vorne geschrieben wird, nach dem Motto, der taucht ja alle 3 Jahre auf, ne? Und deswegen.
Inzwischen ja eigentlich eher häufiger.
Ja, naja, aber deswegen ist hier tatsächlich ja nochmal die demografische Prognose mit eingearbeitet, aber auch die langfristigen Einkommensentwicklungen in den Kreisen, die wir hier betrachten, also für alle 400 Kreise. Und naja, und es ist eben auch noch verwendet worden, eine Referenzperiode, in der es einigermaßen normal gelaufen ist, also auch nicht so wahnsinnig überzeichnet. Das ist hier 2012 bis 2017 sozusagen als Normalperiode. So, und unter diesen Annahmen, die da reingegeben worden sind, also die kurzfristigen Zusammenhänge, die Referenzperiode, die langfristigen Entwicklungen, wie wir sie in der Demografie haben, unter diesen Prämissen ist dann hier jetzt prognostiziert worden für die nächsten 10 Jahre.
Okay, das heißt, wir haben einen sozusagen theoretisch normalen Verlauf auf der Basis von einer theoretisch normalen Vergangenheit.
Ja.
So, gut, dann lass uns doch mal hören, was sind die Kernergebnisse?
Also du sagst natürlich richtig, ne? Es ist eine Prognose. Ne? Also eine Prognose bedeutet immer, dass du das wahrscheinlichste Szenario abdeckst. Ne? Also wenn du beim Sport prognostizierst, wer wird denn Weltmeister, dann prognostizierst du, wer hat die besten Chancen. Ne? Mhm. Das ist die Prämisse. Aber manchmal wird es dann eben auch ein Außenseiter. Und natürlich wissen wir auch, dazu später dann noch mehr, dass eben nicht immer der Favorit gewinnt. Ja? Und so ist das letztlich auch natürlich, was die Immobilienpreisentwicklung angeht. Das nur so weit vor. So, aber die Kern der Aussagen ist schon mal, im Mittel erwarten wir einen realen Anstieg der Wohnimmobilienpreise bis 2035 um 1,1%. Ja, das heißt, im Durchschnitt in Deutschland sollten die Preise jedes Jahr 1,1% stärker steigen dann als die Inflation. Das ist schon mal ein ganz, ganz gutes Ergebnis. Und dann gibt es eben die regionalen Unterschiede. Und ich habe jetzt hier mal die Bundesländer erstmal mitgebracht. Da sehen wir nämlich schon, dass es durchaus größere Unterschiede in den Regionen gibt. Wenn wir jetzt hier Berlin uns anschauen, da erwarten wir die stärksten realen Wertsteigerungen 2,4% pro Jahr bis 2035. Über der Inflation jeweils. Dann sehen wir hier Bremen 1,8%, dann kommt Brandenburg, ja, haben wir 1,6%, Bayern 1,3%. So, und wenn wir an dem unteren Ende schauen, dann stellen wir fest, naja, es gibt eben auch ein paar Bundesländer, da erwarten wir im Durchschnitt eher ein Schrumpfen. Dazu gehört hier Thüringen 1,6%, Sachsen-Anhalt minus 0,9% und Saarland hier mit 0,5%. Und auch Nordrhein-Westfalen gehört noch zu den Regionen als Großes, die eben insgesamt etwas verlieren, minus 0,2% pro Jahr. Ja. Hamburg interessanterweise hier in der Prognose gar nicht so stark. Da erwartet jetzt modellgetrieben, erwarten wir nur 0,3% reales Wachstum. Ganz interessant, die Begründung ist, dass eben sehr viel Wachstum eher in den Außenbezirken beziehungsweise im Umland von Hamburg stattfindet. Ja, also nicht so sehr in Hamburg. Können wir gleich vielleicht nochmal drüber diskutieren. So, und noch die zweite größere Unterscheidung, die wir getroffen haben, ist zwischen den Regionstypen, also Top-7-Standorte, Umland, Top-7, Großstädte, Umland, der Großstädte und sonstige. Und da stellen wir fest, naja, meistens ist es schon so, dass die Großstädte eher das stärkere Wachstum aufweisen, 2,1% im Durchschnitt. Da treibt natürlich auch Berlin mächtig an. Im Umland haben wir dann eher 0,7% im Durchschnitt, in den Großstädten, den sonstigen Großstädten 0,4% und ansonsten eher 0,2%. Also das heißt schon starker Fokus eigentlich auf die Großstädte, die sich hier besonders stark entwickeln.
Okay, dann lass uns gleich nochmal reingucken, in welche Städte und Kreise also da ein besonders großes Preiswachstum sich zeigt. Aber vielleicht vorher nochmal zum Verständnis. Du sagst Hamburg 0,3 und Berlin aber ganz wahnsinnig weit vorne und so. Was sind denn dann die Prognosepreis, also Realwertsteigerungstreiber? Was sind sozusagen die Faktoren, die in dieser Prognose die Erwartung ausmachen? Kannst du das ungefähr Also du sagst, es ist ein Maschinenmodell, da sind wahrscheinlich viele Variablen drin, aber kann man sich sozusagen auch rückwärts überlegen, okay, wenn ich jetzt auch, ich habe euer KI-Tool gerade nicht parat, aber ich kann mir das auch ein bisschen in der Realität herleiten, was ist da der besondere reale Wachstumstreiber?
Naja, es ist natürlich vor allen Dingen die Einkommensentwicklung, die prognostiziert wird, aber vor allen Dingen die Demografie, die eben relativ stark wirkt. Es ist tatsächlich ein bisschen überraschend mit Hamburg, weil Hamburg haben wir sonst von den Einwohnerentwicklungen eher etwas stärker. Aber es ist hier tatsächlich quasi im Modell angelegt, dass wir eher eine starke Entwicklung im Umland haben. Ja, dass es also quasi eine Bewegung raus aus Hamburg gibt. Und da fangen natürlich schon die Diskussionen an. Also ist das tatsächlich das, was wir erwarten würden? Ich würde dann auch sagen, naja, es ist letztlich ja ein Modell, ne? Das ist eine Hilfestellung hier. Aber die Frage ist, trifft es das tatsächlich in der Weise gut? Weil wir natürlich schon überlegen könnten, naja, wenn jetzt wirklich die Zuwanderung etwas schlechter wird, ja, etwas nachlassen würde, wo gehen die Leute dann hin? Gehen sie dann wirklich nach draußen weiter? Ja, also nach, was hast du da, Pinneberg beispielsweise oder Quickborn, ne? Oder
Norderstedt, genau.
Norderstedt, genau. Oder würden die dann sagen, naja, jetzt, wo die Konkurrenz vielleicht gar nicht mehr so groß ist, versuche ich es doch in Hamburg. Ja? Und das ist natürlich schon so eine Frage, die kann so ein Modell in der Weise nicht beantworten. Ne? Das beruft sich dann quasi auf die letzten Jahre, wo es eben diese Entwicklung rausgab. Und andererseits hätten wir jetzt eine sehr starke Migration, eine sehr starke Zuwanderung nach Deutschland, würde ich auch sagen, Hamburg, denke ich mal, wird dann auch weiterhin sehr gefragt. Also von daher, das Ergebnis für Hamburg hat mich schon überrascht, aber man muss es erstmal so nehmen. Ja? Und wir werden gleich auch bei den Großstädten sehen, da sind so ein paar Städte, da habe ich vielleicht auch ein bisschen Fragezeichen hinter. Aber es ist erstmal ich würde sagen, es ist eine Diskussionsgrundlage, ne, wo man dann selber überleben kann. Und natürlich stecken dahinter auch vielleicht Erwartungen der letzten Jahre oder auch Zusammenhänge, die man so vielleicht gar nicht gesehen hat, Entwicklungen, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast, wenn du dich für einzelne Standorte nicht interessierst.
Ja, okay. Aber dann lass uns noch mal weiter in die Diskussionsgrundlage reinschauen. Welche Städte und Kreise weisen ein besonders starkes Preiswachstum aus? Das ist natürlich die interessanteste Frage. Wo sind die Gewinner? Erzähl.
Also, wir haben grundsätzlich ja nur in Bandbreiten unterschieden, ja, in den Kreisen. Und ich habe jetzt einfach mal die Kreise rausgepickt, die eben über 2% liegen. Ja, also die ein reales Wachstum pro Jahr von mehr als 2% ausweisen. So, und das sind natürlich Regionen dabei, die vor allen Dingen in Bayern liegen, so im Umfeld von München, der Einzugsbereich. Und das sind viele Kommunen und Kreise rund um Berlin. Ja, das sind die großen Gewinnerkreise. Das ist jetzt auch nicht so weiter überraschend. Das war zumindest ja auch in der Vergangenheit tatsächlich die Kreise, die sich relativ stark entwickelt haben. Wir haben das ja häufiger schon thematisiert. Rund um Berlin passiert eine ganze Menge, was eben die Preisentwicklung angeht. Deswegen sehen wir auch Brandenburg insgesamt mit einem relativ starken Preiswachstum, geschätzten Preiswachstum bis 2035. Naja, und Bayern, da die Region, das ist, glaube ich, auch keine große Überraschung. Also, dass so Kreise wie Ebersberg dabei sind, Eichstätt, Freising, auch Garmisch-Partenkirchen, ne, was vielleicht touristisch auch besonders interessant ist, aber natürlich auch relativ zentral noch für Bayern. So, aber es gibt so ein paar Städte, die sind vielleicht überraschend. Ganz weit oben ist zum Beispiel Braunschweig. Ja, mit einem Wachstum von mehr als 2%, Osnabrück, Köln und Stuttgart. Ja, das sind hier Städte, die eben geschätzt ein sehr, sehr starkes Wachstum ausweisen. Und auch Augsburg ist dabei. Wie gesagt, das ist noch so im Umfeld von Berlin. Berlin selber ist natürlich dabei. Leipzig ist dabei. Und zum Beispiel auch Nordsachsen. Ja, Nordsachsen quasi als im Einzugsbereich hier von Dresden und Leipzig. Ja, das sind so die Gewinnerregionen, die hier rausragen, wo wir die stärksten Entwicklungen haben.
Nordsachsen, das ist ja mal interessant. Hast du dazu eine Erklärung?
Ja, wir sehen ja in Sachsen insgesamt eigentlich eine sehr starke wirtschaftliche Entwicklung. Also die Einkommensentwicklung in Sachsen ist sehr stark. Wir sehen ja auch von der Industrie her, dass dort durchaus noch einiges passiert. Also das sind viele Zukunftstechnologien, da ist die optische Industrie, da wird sehr viel in investiert. Da ist jetzt ein Investitionspaket von den Unternehmen von 8 Milliarden Euro beschlossen worden. Also es sprechen ja einige davon, dass hier wirklich ein Hochtechnologie-Cluster entstanden ist. Und davon profitiert letztlich auch die Region, also Leipzig und Dresden sowieso. Aber man kann durchaus die These vertreten, dass eben die in diesen Städten, ähnlich wie das eben in Berlin, in Hamburg oder München der Fall ist, dass eben zunehmend es eben auch nach draußen drängt. Ja, das heißt, wir haben auch Umlandgemeinden, die davon profitieren. Und das ist dann unter anderem eben diese Region in Nordsachsen. Ja. Das ist die Prognose, die dahinter steht. Also durchaus nachvollziehbar. Ähnlich ist das Havelland oder Barnim. Das sind eben in Brandenburg. Das sind einfach Umlandkommunen, Umlandkreise rund um Berlin, die relativ stark profitieren. Spannend finde ich hier allerdings, ich habe jetzt mit nicht näher nachgeschaut, aber Braunschweig zum Beispiel finde ich spannend. Ja, also hätte ich jetzt persönlich gar nicht so weit vorne gesehen. Ne? Das Modell wirft das hier aus. Auch Stuttgart sehe ich tatsächlich ja im Moment eher so ein bisschen schwierig. Ja, Stuttgart, viel alte Industrie rund um Stuttgart. Die letzten Preisentwicklungen waren gar nicht so stark. Also das ist schon auch spannend, was so ein Modell dann teilweise auch auswirft.
Ja, okay. Aber es ist ja, wie sagtest du, es ist eine Diskussionsgrundlage und von da wollen wir dann ja mal schauen, was wir diskutieren. Die Frage, lass uns den Blick zurückwerfen. Wenn du jetzt sagst, also das ist jetzt meine Prognose, ein Prognosetool, wie haben sich die Wohnpreisimmobilie langfristig entwickelt? Also wie war es bis jetzt und wie passt das dann auch mit eurer Vorausschau zusammen? Ist das sowas, wo man sagen könnte, ja, das haben wir in der Vergangenheit so oder so ähnlich tatsächlich gesehen? Ist jetzt nur eine Differenzierung auf die Region oder ist das völlig anders?
Also man muss dazu wissen, die regionalen Preise, da haben wir immer noch eine große Lücke. Also es gibt so erste Forschungsvorhaben, die das eben für die großen Städte nachzeichnen. Aber so im Großen und Ganzen haben wir da relativ wenig gute Daten, was so die langfristige Entwicklung angeht. Das, was wir noch am ehesten haben, ist zum Beispiel die Prognose oder die Preisentwicklung, wie sie die OECD darstellt, die basieren vor allen Dingen auf Auswertung von Bulwien-Geser. Das ist ein Analysehaus. Die haben damals als erste angefangen und die haben so rückwirkend bis in die 70er Jahre hinein die Preisentwicklung. So, wenn wir uns das mal anschauen, die reale Preisentwicklung, dann muss man sagen, wir haben eigentlich eine lange Zeit gehabt, wo wir real eigentlich eher so eine Stagnation der Preise hatten, ja, wo es immer mal ein bisschen hoch ging und ein bisschen runter ging, aber wir gar nicht so die großen Preisentwicklungen hatten. Dann hatten wir beginnend so von Mitte der 90er Jahre bis etwa 2010 eine Phase mit eher fallenden realen Preisen. Ja. Und dann haben wir jetzt eigentlich erst seit den letzten 15 Jahren auch wirklich einen ordentlichen Anstieg der realen Preise. So, und wenn man das mal genauer sich anschaut, dann hängt es natürlich die reale Wertentwicklung sehr stark von der Knappheitssituation ab. Also wir haben in den 70er Jahren, in den 80er Jahren haben wir eigentlich eine Phase gehabt, wo wir von der Bautätigkeit her relativ gut mit dem Bedarf mithalten konnten. Ja, also da ist relativ viel gebaut worden. Das sind ja Jahre gewesen, da waren 400.000 Wohneinheiten pro Jahr nichts Ungewöhnliches. Da hat man auch mal 500.000 gebaut. Also da haben wir durchaus mithalten können mit dem Bedarf. Dann haben wir die 90er Jahre gehabt. Die Älteren erinnern sich, nach der Wiedervereinigung hatten wir einen wahnsinnigen Immobilienboom. Ja, damals eine Phase, wo man auch wirklich glaubte, wir müssen deutlich mehr investieren. Wir haben einen riesen Aufholbedarf, wir haben Riesenchancen in Ostdeutschland. Stichwort blühende Landschaften. Und man hatte damals dann einfach auch zu viel gebaut. Ja, das war ja auch eine Phase, da gab es die Sonderabschreibung, 50%,
genau,
ich glaube, in 2 Jahren.
Ne? Ja, genau. Abschreibemodelle.
Es wurde alles investiert. Man hat gar nicht mehr geschaut, was steckt da eigentlich hinter, sondern es war einfach toll, dass man diese wahnsinnigen steuerlichen Verluste hatte. Und es war immer die Hoffnung, ja, nach 10 Jahren verkauft man die Dinger und dann hat man alles drin. Und das erfüllte sich nicht, weil wir unter anderem 1994 wahnsinnige 600.000 Wohnungen gebaut haben. Und davor und danach haben wir 500.000 Wohnungen gebaut und das war einfach zu viel. Ja, und das führte dann einfach dazu, dass diese realen Preisrückgänge hatten wir da erlebt. So, und jetzt eigentlich seit 2010 haben wir diesen Aufschwung. Und das Faszinierende, das Spannende, auch wenn wir es mal historisch betrachten, wir haben es in dieser Phase nie geschafft, mal auch einen Schnaps mehr zu bauen. Ja, sondern im Gegenteil, wir haben trotz bester Rahmenbedingungen viel zu wenig gebaut. Und das treibt letztlich die Wertentwicklung an. Ja, jetzt haben wir diese Korrektur durch die Zinsen gehabt. Ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt eher mal der Ausschlag nach unten gewesen. Wenn wir eben das längerfristig, und das steckt irgendwo ja auch in dem Modell drin, ne, wenn wir es längerfristig nicht schaffen, den Bedarf zu bauen, dann werden wir letztlich auch Preissteigerungen erleben. Und das steckt hier drin, das sind diese 1,1%. Sie sind letztlich ein Knappheitsindikator, den wir hier haben. Und von daher, ne, ist der Blick zurück hier einfach auch sehr, sehr spannend, ne, weil das zeigt, wenn wir jetzt wirklich ordentlich viel bauen würden, wären wir wahrscheinlich nicht bei so starken Preisentwicklungen. Dann hätten wir eine Nominalentwicklung, ja, also die Preise halten mit der Inflation stand, das ist auch okay. Aber dass wir real wirklich im Durchschnitt diese Preisentwicklung haben, das ist eben dem der Knappheit geschuldet.
Kann man aber dann doch schon auch sagen, so ganz um die Realität oder die besonderen Umstände lässt sich dann so eine Betrachtung nicht ganz, wie soll ich sagen, befreien, ne? Also wir haben, das ist jetzt schon die Überlegung zu sagen, also wir behalten diese Knappheit und dann haben wir diese Wahnsinns-Preisentwicklung, aber Realität, Stichwort 90er Jahre und Osterweiterung und Abschreibung, also irgendwie ist doch immer ein bisschen Realität drin, richtig?
Ja, andererseits zeigt es aber auch, du kannst das natürlich alles nicht prognostizieren. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, was alles passiert ist, das ist natürlich, lässt sich ja nicht prognostizieren. Also wenn ich jetzt so ein Modell aufgesetzt hätte, Anfang der 90er Jahre, diese Entwicklung hätte ich natürlich nie schätzen können. Ja. Das muss man einfach auch sagen. Also da spielt natürlich Politik eine große Rolle. Da spielen makroökonomische Entwicklungen eine große Rolle. Also wie entwickeln sich auch die Zinsen? Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Ne? Und ich würde sagen, das ist im Endeffekt wahrscheinlich ein weiterer Treiber auch für eine Preisentwicklung, weil eben ich langfristig davon ausgehe, dass die Zinsen auch wieder ein bisschen nachgeben werden. Ja, das heißt, wir werden niedrigere Zinsen haben und das kann natürlich auch nochmal die Immobilienpreisentwicklung treiben. Aber es bleibt dann eben, ne, Prognose in den Verhältnissen, die wir jetzt haben, unter den Unsicherheiten, die wir haben, das muss man auch mit einer gewissen Demut betrachten.
Ja, okay. Was aber dann natürlich zu der folgenden und absolut berechtigten Schlussfrage führt, nämlich, wie sollte man mit eurer Prognose umgehen? Also du hast schon gesagt, so sind ein paar Überraschungen dabei, sind ein paar Dinge dabei, die müsste man mal diskutieren und ist eine Diskussionsgrundlage. Was ist deine Empfehlung? Was machen wir jetzt mit eurem Modell?
Also, ich habe ja gesagt, es ist irgendwo eine Diskussionsgrundlage, aber es ist natürlich auch nur ein Teil der Geschichte. Einen wichtigen Marktparameter haben wir gar nicht drin, das ist die Mietrendite. Also Mietrendite und Wertsteigerung muss man natürlich beides betrachten und natürlich hast du idealerweise einen Standort mit einer hohen Mietrendite und einer hohen Wertsteigerung. In der Realität gibt's das aber nicht, ne? Sondern das geht oftmals so Hand in Hand. Also das heißt, wenn du jetzt in Berlin investierst, da wird man eher eine niedrige Mietrendite haben, weil eben die Erwartung ja schon sehr, sehr positiv ist und dafür kannst du eben diese Wertsteigerung haben. Also das muss man erstmal mit betrachten. Das Zweite ist, ich habe es jetzt mehrmals gesagt, Prognosen unterliegen natürlich den Unsicherheiten. Es ist im Prinzip ja eine gewisse Fortschreibung der Entwicklung der letzten Jahre beziehungsweise auch länger. Wir sehen jetzt, Demografie kann sich eben auch ändern. Die Frage ist immer, also demografische Prognose ist unter dem Stand jetzt und dem, was wir erwarten, wie sich die Zuwanderung entwickelt. Aber da kann sich natürlich Veränderungen ergeben. Wir haben das kurz andiskutiert bei Hamburg. Ja, also ich wäre jetzt nicht so skeptisch. Ich glaube nicht, es sei denn, in Hamburg passiert irgendwas. Wir haben riesen Kriminalitätsraten. oder wir haben haufenweise Vandalismus oder ähnliches in Berlin, in Hamburg. Das könnte natürlich die Leute raustreiben. Wir haben Städte schon erlebt, wo die Bürger aus der Stadt rausgeflogen sind, geflohen sind, nicht geflogen, geflohen sind. Aber das würde ich jetzt mal nicht erwarten. Also ich glaube, diese eigenen Überlegungen muss man schon auch anstellen. Und natürlich kann sich Demografie auch immer ein bisschen ändern. Also auch, ob die Leute nun nach Köln oder nach Düsseldorf gehen. Das sind oftmals ja Nuancen, die da entscheiden. Vielleicht die Kindergartenbeiträge, vielleicht die Frage nach den besseren Schulen, vielleicht die Frage auch nach dem besseren Bürgermeister oder dem besseren Fußballclub. Also als sowas, das stecken wir einfach nicht drin. Ja. Was eben auch wichtig ist, im Endeffekt zeigt das jetzt so ein bisschen, was vielleicht erwartet ist, so von den Daten her. Aber die erfolgreichsten Investoren sind immer diejenigen, die eigentlich gegen den Markt wetten. Ja, und die eine Vorstellung davon haben, dass ein Standort sich besser entwickeln kann und die dann Recht haben gegenüber der Mehrheitsmeinung. Ja, und das ist immer so dieses berühmte Beispiel. Also wer jetzt glaubt, das Ruhrgebiet wird richtig durch die Decke gehen, der, und das stimmt nachher, der macht natürlich das Investment seines Lebens. Ja. Und insofern ist das für denjenigen, der da ein bisschen Risiko gehen möchte, ist das natürlich dann besonders spannend, vielleicht auf Standorte zu setzen, die im Moment vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Ja, also wir haben mal ein Beispiel diskutiert hier im Podcast, Chemnitz. Ja, Chemnitz von der demografischen Entwicklung eher ein bisschen schwierig, hängt auch ein bisschen von der Einkommensentwicklung zurück. Aber es gibt doch einige Investoren im Markt, die sagen, naja, Chemnitz wird sich durchsetzen, weil Chemnitz eine Universitätsstadt ist, weil Chemnitz eben auch in Sachsen liegt. Und über kurz oder lang wird Chemnitz nachziehen. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber, ja, wie gesagt, das Risiko ist dann auch entsprechend da. Und ich glaube, diese Überlegung muss man dann entsprechend auch eingehen. Und im Endeffekt glaube ich, das zeigt diese Untersuchung ja letztlich auch, die Großstädte sind in der Regel eben relativ sicher. Ja, die Entwicklung in den Großstädten, in den ganz großen Städten ist in der Regel besser als im Rest des Landes. Aber die Renditen sind nicht unbedingt so riesengroß. Dafür sei auch nochmal auf die Folge verwiesen mit den Superstar-Cities, ja, wo wir das eben auch in anhand einer Untersuchung nochmal durchgegangen sind, dass es eben nicht automatisch so ist, dass die größten Städte eben auch die größten Renditen liefern. Das eben nicht, aber du hast eben diese relative Sicherheit und das wird letztlich nochmal durch diese Prognose unterstrichen. Aber was man eben insgesamt mitnehmen kann, die Erwartung ist eben, die Immobilienpreise sollten, wenn eben alles sich einigermaßen so ergibt, wie wir es im Moment erwarten, sollten die Immobilienpreise im Durchschnitt steigen. Und das ist eben eine sehr, sehr starke und spannende Aussage.
Sehr, sehr gut. Ich danke dir für dein Interesse da draußen und für den Fall, dass du das im Detail nochmal nachlesen möchtest, findest du natürlich den Link auch unten in den Shownotes, genauso wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, die wir jetzt möglicherweise zu diesem Thema noch nicht beackert haben. Und das ist deshalb ganz besonders attraktiv heute, weil nämlich in der nächsten Woche eure Fragen alle hier auf den Tisch kommen und beantwortet werden. Also schreibt uns bitte gerne fleißig, wenn ihr das auch gerne noch abgefrühstückt haben wollt in der nächsten Woche. In diesem Sinne, genießt den aufkommenden Frühling, beziehungsweise den fortgeschrittenen. Eigentlich ist schon temperaturmäßig manchmal so ein bisschen Richtung Sommer, ne? Jedenfalls fühlt sich das warm an, auch wenn noch so 8 Grad auf dem Thermometer stehen. Insofern genießt es, gehabt euch wohl und wir freuen uns, wenn ihr mögt, nächste Woche auf euch. Bis dahin, tschüss.
Tschüss zusammen.
Wenn dich das Thema Leben und Wohnen im Alter auch interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link für weitere Informationen, genauso wie einen Immobilienfinder für Angebote der TakeCare Immobiliengruppe. Außerdem kannst du natürlich auf der Website auch deine Daten hinterlassen und dann meldet sich ein Berater bei dir, der gemeinsam mit dir für genau deine Situation das passende Angebot erarbeitet. Klick jetzt auf kapitalanlage.takecare.de. Bis gleich.